Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge vom Breidenbacher. Ich bin der Jens und ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhört. Wie ihr wisst aus der letzten Folge, wird es diesmal nochmal um meinen Urlaub gehen. Die zweite Woche des Jahresurlaubs, auch die war wieder sehr interessant. Ich habe viel erlebt, was ich euch mitteilen kann. Immer gedacht als Anregung, wenn ihr vielleicht mal in diese Gegend kommt, damit ihr schon ein bisschen Ahnung habt, was man da machen kann. So, noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Woche, also zur ersten Woche im Urlaub. Wir waren dann noch in Kromlau. In diesem Park, wo ich auch schon im Winter war, wo ich in der Lausitz war. Und da gibt es ja ein Foto-Highlight, das ist diese berühmte Rakotzbrücke, die wirklich oben einen kreisrunden Halbbogen hat. Und diesmal war es so, dass das Wasser wirklich absolut still lag und mit der Spiegelung einen kompletten Kreis ergab. Das habe ich natürlich ausgiebig fotografiert. Und das könnt ihr in den Shownotes euch angucken, denn ich habe dann jetzt die Bilder reingestellt, auch von der ersten Woche und von der zweiten natürlich auch. Ein paar, habe die Bilder immer so bezeichnet, von den Orten, wo sie aufgenommen wurden, also Eisenhüttenstadt und so weiter. Ja, die Rakotzbrücke und ich hatte Glück. Es war gerade ein polnisches Ehepaar in Brautkleidung da, die sich von einem Fotografen ablichten ließen. Und das sah natürlich wirklich toll aus, wenn die so im Bogen an der Seite standen. Aber schaut selbst. Nach dem letzten Campingplatz haben wir uns zwar eine Ecke ausgesucht, wo wir danach hin wollten. Das heißt, wir wollten etwas nördlich von unserem alten Standort. Aber hatten uns auch einen Zeltplatz ausgesucht. Aber nicht irgendwie fest gebucht, sind einfach drauf los. Denn um diese Jahreszeit sind die Zeltplätze und Campingplätze eigentlich schon sehr leer und man bekommt immer einfach und unproblematisch einen Platz zugewiesen und kann sich auch ziemlich oft einen guten Platz aussuchen, wenn man dorthin kommt. Und es gibt auch noch so andere Sachen, die in der Hauptsaison nicht möglich sind. Wie zum Beispiel, dass man eigentlich den Campingplatz rund um die Uhr befahren und verlassen kann und ist nicht auf diese Mittagszeiten wie in der Saison angewiesen. So war es auch diesmal. Und zwar sind wir an den Campingplatz in der Gemeinde. Jetzt passt auf, die Gemeinde heißt Sieh dich um. Ja, es wirklich wird zusammengeschrieben, hat auch eine Postleitzahl. Und dort gibt es den Campingplatz am Scherwenzsee, mit V geschrieben. Ja, der eigentliche Grund war, was wir zu Hause schon auserkunden haben im Internet, dass es dort ein Tal gibt und das nennt sich das Schlaupetal. Mir bis dahin und meiner Frau auch völlig unbekannt. In Brandenburg, ja, wir sind so ein bisschen drauf durch Stöbern gekommen, Google Earth und so weiter. Jedenfalls kannten wir das noch nicht. Ein weiterer Punkt war, dass wir von Bekannten einen Hinweis bekommen haben, dass wir doch mal nach Eisenhüttenstadt sollten. Ich dachte, Eisenhüttenstadt, in der Vergangenheit, in der alten Republik war das für mich immer so ein, naja, Eisenhüttenstadt war das Ruhrgebiet der alten Republik, also Stahlschmelze und so weiter sollte zu einem riesigen Kombinat ausgebaut werden mit Waldstraßen und allem und war für mich irgendwie, ich weiß nicht, dunkle Stadt, unangenehm, dreckig und so weiter. Da hatte ich mich aber getäuscht. Und diesem Tipp wollten wir nachgehen und deswegen nisteten wir uns am Campingplatz am Scherwenzsee ein. Dieser liegt direkt am Schlaubetal. Ich fange am besten mal an, über den Campingplatz zu berichten. Wir fuhren samstags in Halbendorf am See los, brauchten ungefähr so 2-2,5 Stunden und kamen um die Mittagszeit am Scherwenzseer Campingplatz an. Dachten schon, oh, jetzt müssen wir warten, weil ja Mittagszeit war. Es war so um 1. Aber nix, es war jemand in der Rezeption und wir bekamen dann gleich einen Platz gezeigt. Es ist ein sehr schöner Platz. Er ist sehr bewaldet. Das heißt, sehr hohe alte Kiefern stehen rundum, aber es ist in erster Linie eigentlich kein Campingplatz, sondern ein riesig bewirtschaftetes Bungalowdorf. Es ist ein kleines bisschen hügelig drumherum, um diesen See. Dort stehen viel im Wald mittendrin unwahrscheinlich viele Bungalows. Wahrscheinlich aus der Nähe zu Eisenhüttenstadt, wo diese Leute, die dort in diesen Neubauten und in diesen anderen Vielfamilienhäusern wohnen, am Wochenende ins Grüne gehen. Und so hat sich über die Jahre ein Bungalow nach dem anderen angesiedelt. Man sieht ihnen an, dass sie noch aus älteren Zeiten stammen. Manche sind schön zurechtgemacht worden. Mein Urteil ist, dass sie eigentlich viel zu dicht stehen und für mich wäre das nichts. Aber ein größerer Teil dieses Platzes oder dieses Gebietes ist dann auch den Campern vorbehalten. Es können Zelte gestellt werden, es können Wohnmobile, Wohnwagen hingestellt werden. Es gibt dann eine kleine Fläche, so wo sich ungefähr, wie soll ich sagen, na so 10 bis 15 Campingmobile hinstellen können, wo direkt auch ein bisschen mit Büschen abgetrennt ist und an diesen Stellen auch wenig Bäume sind, also dass von oben doch im Sommer etwas Sonne reinkommt. Ansonsten wird man sehr frei unter großen Kiefern verteilt. In dem ganzen Bereich, wo die Wohnmobile und die Wohnwagen standen, gibt es keine Befestigung des Erdbodens, also wie Verlegeplatten oder Bordsteinkanten. Nein, alles steht auf dem Sandboden, teils Rasen und der ist aber auch so fest und selbst bei Regen gibt es da keinen Schlamm oder Matsch. Es wird sich große Mühe mit dem Platz gegeben, selbst unter den Kiefern, wo ja meistens Sand ist und wie es auf den Campingplätzen so zugeht. Es wird viel rumgelatscht und Wohnwagen, Teppiche hingelegt und so weiter. Man bemüht sich dort sehr, sobald die Saison aufhört, dort wieder Rasen anzusehen. Also wird gesät und dann werden gleich diese Wassersprenger aufgestellt, sodass das gleich gut anwachsen kann. So war es jedenfalls, während wir dort waren. Aber immer mit Rücksicht auf die vorhandenen Gäste, dass die nicht zu sehr gestört werden. Ja, wir hatten dann so einen Wagen, so einen Platz, den wir uns aussuchen konnten. Waren auch sehr zufrieden. Ja, und wir standen ungefähr so 50 bis 80 Meter vom Sanitärgebäude entfernt. Das Sanitärgebäude ist dort sehr modern. Ich vermute, dass das irgendwie in den letzten 2 Jahren auch erst fertiggestellt wurde. Denn es ist alles vom Feinsten. Top Waschbecken, Top Toiletten, Top Duschen. Da gab es überhaupt nichts. Auch von der Sauberkeit her alles sehr modern. Wie soll ich sagen? Die Toiletten waren dann halt so eingerichtet, wenn man abends, nachts im Dunkeln kam und man auf Toilette ging, musste man halt immer mal mit den Händen fuchteln, weil doch die Bewegungsmelder und die Lampen, die darüber gesteuert waren, sehr zügig dann mal ausschalteten. Der ganze Betrieb des Campingplatzes wird in Form einer Checkkarte erledigt. Also selbst in den Sanitärbereich kommt man nur mit einer Karte. Als Türöffner bei der Ankunft werden 5 Euro drauf gebucht. Selbst beim Abwaschen, wenn man sich Wasser holt zum Geschirrspülen, muss man die Karte mitnehmen. Nur so bekommt man warmes Wasser. Und natürlich auch am Schlagbaum fürs Rein- und Rausfahren braucht man diese Karte. Der Preis des Campingplatzes war, glaube ich, 2 Euro oder 3 Euro mehr wie bei dem letzten. Also bei dem letzten hat man so um die 18 und hier waren es jetzt so 20, 21 Euro. Da waren schon dabei die 5 Euro auf der Karte für Wasser und Strom wurde extra abgerechnet. Da kam dann gleich einer, hat einen Stromzähler abgelesen und am Ende des Urlaubs wurde wieder abgelesen. Auf dem Gelände befand sich eine Gaststätte, die allerdings bei uns dann schon geschlossen war. Ein Café, das hatte noch geöffnet, jedenfalls am Wochenende. Das war wie so ein Bungalow direkt am Strand. Auch dort in der Nähe gleich 2 Toiletten. In der Rezeption gab es einen kleinen Laden für das Nötigste, was man beim Camping halt braucht. Es gab Bier, alle möglichen Getränke. Hier konnte man Brötchen bestellen, die man früh sich holen konnte, einen Tag vorher bestellen und den nächsten früh holen. Es gab Fahrräder auszuleihen. Der eigentliche Campingplatz, wo die Wohnmobile und Wohnwagen stehen, liegt ungefähr, ja, ich glaube, so 200 Meter muss man schon laufen bis zum See. Also man hat keinen direkten Blick auf den See. Das haben nur die Bungalows. Ich muss auch sagen, also von den Bungalows hat man so nicht viel gesehen, weil es doch ein bisschen gebirgig war. Man musste wirklich durch dieses Bungalow-Dorf laufen. Es ist in zwei Teile gegliedert und diese sieht man vom See aus nur sehr wenig und die ziehen sich dann nach hinten in den Wald rein, sodass das nicht zu viel Bungalow-Sichtweise ist. Ich vermute, im Sommer, wenn Saison ist, wird es dadurch durch die Massen dann auch ziemlich voll dort. Der Strand am See war wunderbarer Sand und auch ein Stück Rasen. Es war ein flacher Strand und wirklich schönes, sauberes, klares Wasser. Ich habe natürlich wie immer auch in die Shownotes oder Infos, wie ich sie nenne, ein paar Links mit Videos und so weiter reingehauen, auch mit dem Link zum Campingplatz. Und da könnt ihr auch weitere Sachen euch anschauen. Internet hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Da hatte ich ja einen Provider in Halbendorf am See. Und da hatte ich für 15 Euro für einen Monat gebucht. Und dort war dieser Provider auch wieder eingestellt in diesem Campingplatz, der den Vertrieb, allerdings auch wieder zu anderen Konditionen. Es ging ohne Probleme dort weiter. Ich konnte bis zum Ende des Urlaubs mit diesen 15 Euro weiter surfen. Ich hatte dort sogar eine schnellere Geschwindigkeit dann. Ich war dann so bei 6.000. Und ja, von daher lief das ganz gut mit dem Internet. Was ich ein bisschen kritisieren musste oder was, man kann es sehen, wie man will. Ich habe ja in der Überschrift geschrieben, Campingplatz in Fort Knox. Das war die Ausfahrt. Also man muss wissen, bei der Einfahrt ist eine Einbahnstraße, weil die Einfahrt nicht sehr viel Platz lässt. Es können so ungefähr zwei Mobilgespanne hintereinander halten, ohne die Straße zu sperren, also in so einer Nebenspur. Und die Ausfahrt war ein paar hundert Meter an einer anderen Stelle. Das ganze Gelände dort, um die Bungalow-Siedlung, um den Campingplatz, ist mit einem sehr hohen Zaun abgesperrt, was für Sicherheit birgt. Ist zwar kein Stacheldraht obendrauf oder sonst was, aber er ist doch schon ziemlich hoch. Auch sehr neu, wie ich gesehen habe. Und es gibt auch überall Schilder, dass man den Campingplatz eigentlich nicht betreten darf, wenn man nicht irgendwie dort gerade Gast ist und so weiter. Und selbst jemand, der mal da an See gucken will, muss in der Rezeption eine Gebühr bezahlen. Und so ist es wahrscheinlich auch geschuldet, dass bei der Ausfahrt doch einiges wie eine Kontrolle ist. Also wie gesagt, bei der Ausfahrt ist erstmal ein sehr hoher Zaun auch. Und man fährt in so eine Gasse rein, die ist so ungefähr insgesamt 50 bis 80 Meter lang. Man kommt dann erst vor ein Tor, was sich dann automatisch öffnet. Dann fährt man weiter zu einer Ampel, wo man dann seine Karte einlegen muss. In der Zwischenzeit wird hinten das Tor geschlossen. Ja, und wenn die Karte okay ist, geht dann die Schranke auf und man kommt raus. Und wir hatten dann das Vergnügen, weil wir noch nicht wussten, wie lange wir bleiben. Wir haben dann erstmal nur bis Dienstag gebucht und so wurde dann auch diese Chipkarte eingestellt. Meine Frau war zwar dann noch dem Früh dort und hat gesagt, wir bleiben doch länger bis samstags oder freitags. Und ja, das wurde auch, die Chipkarte wurde neu gebucht und so weiter, aber da ist wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen. Jedenfalls fuhren wir wieder aus. Das automatische Tor ging auf. Wir standen vor der Schranke, legten die Chipkarte ein und der kleine Automat sagte, Chipkarte ungültig. Tja, jetzt steht man vor der Schranke, inzwischen stand schon der Nächste zur Ausfahrt hinter uns. Jetzt warten wir ihn, ob er nicht seine Karte drauflegen konnte. Da sagt er aber, nein, das geht nicht, weil wenn er sie drauflegt, ist er draußen. Und zweimal hintereinander raus geht nicht, das erkennt das System. Also haben wir dann geklingelt und ja, mit langem Rum und Numm kamen wir dann raus, sind dann wieder vorne zur Rezeption rein, Die haben dann nochmal programmiert, haben aber gesagt, sie müssen aber jetzt nochmal durchfahren, weil sie jetzt nach der Karte drinne sind im Gelände. Also haben wir nochmal eine Runde im Gelände gedreht, sind wieder durch die Gasse, Tor auf. Und ich weiß nicht, wie lange das zum Programmieren braucht im System. Ich legte die Karte drauf und wieder kam Karte ungültig. Ich wartete nochmal eine Minute, inzwischen stand schon der nächste wieder hinter mir, sodass man auch nicht rückwärts fahren konnte, irgendwie versuchen rückwärts raus konnte, aber nach einer Minute ging dann die Karte und wir konnten unsere Fahrt fortsetzen. Das nur so viel zur Überschrift Campingplatz im Fort Knox. Allerdings die andere Seite ist, man fühlt sich dort sehr sicher, sodass irgendwelche Eindringlinge oder so kommen könnten. Das gibt es halt dort nicht. Und ich muss auch sagen, der andere Zeltplatz in Halbendorf am See war auch sehr gut umzäunt, obwohl man da doch schon eher unbeobachtet reinkam. Das war hier nicht so der Fall. Dann gab es auch draußen einen großen Parkplatz, weil ich weiß nicht, wie es die Leute von den Bungalows machen. Man kann da nicht groß weit an die Bungalows ranfahren und man reicht auch nicht jeden Bungalow mit dem Auto direkt. Also viele müssen da nochmal extra ein paar Meter zu Fuß zurücklegen. Und deswegen draußen auch wieder ein großer Parkplatz mit Schranken und so weiter. Kamera überwacht. Also es ist schon sehr sicher und der Zeltplatz in allen drum und dran sehr modern. Die Rezeption alles top. Da ist nichts Altes mehr. Dann haben die auch so eine Art mehrere Hausmeister, die auch tagsüber sehr eifrig unterwegs sind und den Platz in Schwung halten. Da werden Plätze gerecht, da wird neues Gras angesät, da werden Äste weggemacht und viele, viele andere Arbeiten, die halt so anfallen. Ich vermute, dass das auch mehr für diese Bungalow-Freunde zutrifft, die da auch ihre Gebühren entrichten müssen. Und ja, es gibt einen großen Kinderspielplatz, direkt bei der Rezeption, eigentlich ziemlich weit weg von allem, sodass die dort richtig toben können. Es wird viel Wert auf Service gelegt, sehr freundliche Mitarbeiter. Man kommt rein und da steht schon gleich ein großes Schild, wenn man mit Hund kommt, gleich zwei Saufnäpfe und so weiter. Also wir haben uns dort sehr wohl gefühlt. Und wie gesagt, auch die Sanitäranlagen waren vom Neuesten, vom Besten. Also in der Hinsicht können wir den Zeltplatz sehr empfehlen. Das Einzige, er liegt ein bisschen an der Straße, ist wenig befahren. Aber dadurch, dass zum Beispiel zur Straße keine Büsche oder so stehen, hört man doch die Fahrzeuge doch in einer gewissen Lautstärke, was vielleicht mit so einem Busch oder Büschen besser abhalten könnten, wäre die Lautstärke. Das war so der einzige kleine Kritikpunkt. Sonst konnten wir nichts beanstanden. Ja, direkt am See. Was kann man machen? Man kann um den See drumherum laufen. Es geht ein wunderschöner Promenadenweg drumherum. Zeit ungefähr 3/4 Stunde bis 1 Stunde. Sehr flach. Wunderschöner Waldweg und immer entlang am See. Dieser See hat mehrere Ausbuchtungen, so dass man nie sieht, wo man so richtig ist und wie weit es noch ist. An diesem See gibt es einige Caches. Davon erzähle ich nachher nochmal mehr. Ja, und wenn man zum Zeltplatz rausgeht, 5 Minuten, 10 Minuten Gehweg, kommt man zu einer Mühle. Die wird noch gastronomisch bewirtschaftet. Ja, in den Empfehlungen von Yelp und Google schneidet sie nicht so gut ab, aber das Essen ist wirklich gut, kann man gut essen und es wird viel angeboten. Man kann Kaffee trinken, Kuchen und so weiter. Aber von außen so, wenn man die Mühle sieht, hat sie schon einige Jahre auf dem Buckel. Vom Zeltplatz her war es das eigentlich im Großen und Ganzen. Eine kleine Anekdote möchte ich noch erzählen. Es war natürlich auch auf diesem Zeltplatz wieder so wie in Halbendorf. Am Ende der Woche standen wir wieder so gut wie fast alleine. Also wer mal mit uns campen will, ich habe so irgendwie das Gefühl, dass wir sämtliche Camper vertreiben. Jedenfalls war es auch hier wieder so. So ab Donnerstag war dann kaum noch einer da. Und Wir hatten viel Platz und konnten auch mal den Hund etwas weiter mit dem Ball jagen. Ja, und wir hatten wieder viel Ruhe. Auf dem Campingplatz gibt es eine Beleuchtung. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wo wir dann ziemlich alleine standen, dass die da einzelne Lampen sogar schalten können. Und vor unserem Wohnwagen, die Lampe brannte noch, aber wenn man dann aufs Toilettchen musste, braucht man dann schon eine Taschenlampe, die man mitnehmen musste, weil alles stockdunkel dann war. Ja, eine kleine Anekdote noch. Ein Früh, kurz vorm Frühstück, meine Frau machte das Wasser an. Wasser ist alle. Tja, wenn ich höre, Wasser ist alle, sage ich, Wasser ist alle. Gut. Bei mir ist so, ich habe 20 Liter Tank, das ist nicht viel. Ich habe ja auch nur einen sehr kleinen Wohnwagen. Das macht mir auch nichts aus. Dann wird halt neu nachgefüllt. Ich muss halt ein bisschen öfters nachfüllen. Ich habe genau einen 20 Liter Kanister dabei. Den fülle ich immer genau auf. Und dann passt der genau da rein. Ich habe keine Anzeige, wie voll der ist und so weiter. Und das habe ich dann nach dem Frühstück auch gemacht. Aufgefüllt, und da merkte ich schon, wie das Wasser oben rauskam. Ich konnte es mir auch nicht so richtig vorstellen, dass der schon wieder leer war. Was war der Grund? Früh reiste neben uns jemand ab. Da kam dann einer dieser Hausmeister oder Mitarbeiter, schloss den Stromzählerschrank auf, las den Strom ab und schaltete dann diese Fläche ab vom Strom. Und irgendwie muss er da auch an unseren Strom gekommen sein. Und so war es, dass unser Tank nicht leer war, sondern wir hatten keinen Strom mehr und dadurch ging die Pumpe nicht. Und für mich ist halt der Tank leer, wenn ich den Motor von der Pumpe noch höre, aber trotzdem kein Wasser kommt. Und bei meiner Frau, die konnte das halt nicht so richtig unterscheiden. Jedenfalls ist es ein bisschen übergelaufen, aber das haben wir dann schnell wieder in den Griff gekriegt. Und was ich dort noch sehr gut fand, wenn man anreist, wird der Stromzähler abgelesen. Und diese Mitarbeiter wollen immer, dass der Gast ebenfalls den Zähler mit abliest. Und auch beim Wegfahren ist das so, dass der Mitarbeiter doch den Gast ranholt und der sollte dann nochmal persönlich auf den Zähler gucken, weil es da wahrscheinlich schon öfters Ungereimtheiten gab. Also das für Leute, die das noch nicht groß gemacht haben, immer mitgehen, Zählerstand ablesen, merken, ist man immer auf der richtigen Seite. Ja, das so viel zum Campingplatz. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Umgebung. Was haben wir so unternommen? Was kann man dort so unternehmen in der Nähe? Tja, das Schlaubetal liegt direkt am Campingplatz dran. Ich hatte ja eben gesagt, man kann essen gehen dort in der Nähe, 10 Minuten Fußweg an der Mühle. Und da beginnt auch der Wanderweg rund um Schlaubetal oder entlang des Schlaubetals. So haben wir auch den ersten Tag gleich genutzt, uns was eingepackt und sind losgewandert. Wie am Schärfensee, ein wunderschöner Promenadenweg entlang der Schlaube. Die Schlaube ist ein Bach und dieses Schlaubetal soll das schönste Bachtal in Brandenburg sein, was ich auch teilweise bestätigen kann. Unsere erste Tour war auch die schönste Tour. Die Schlaube ist ein Bach, der sehr langsam fließt. Also man hat kaum mal Gletscher irgendwas in der Nähe und man sieht auch kaum die Fließrichtung der Schlaube. Auch bei uns war es sehr windstill. Dann wird alles direkt an der Schlaube, was an Bäumen und so weiter hineinfällt, wird liegen gelassen. Also wie Naturpark, es wird nichts geändert daran. Und was auch noch sehr bemerkenswert ist, die Schlaube läuft die meiste Zeit durch Seen, durch größere Seen. Verschiedene, wird dann wieder zum Bach, mündet wieder in den nächsten See. Und es ist auch eine schöne Naturstrecke für Kanufahrten. Aber ansonsten ist es sehr, sehr ruhig dort. Wie gesagt, man hört wenig vom Wasserfluss und es gibt viele Vögel. Es ist ein Tal. Ja, ich muss sagen, so 10 bis 20 Meter hohe Hügel, Berge kann man dazu nicht sagen. Links und rechts des Tales machen das alles noch ein bisschen schöner, als wenn da nur ein flaches Land wäre, obwohl das nicht überall ist entlang der Schlaube. Jedenfalls wanderten wir los in Richtung Langesee. Weiter ging es vorbei, großer Schinkensee. Und wir kamen dann an einem Forsthaus vorbei. Und dieses Forsthaus hat den Namen der Gemeinde, Forsthaus Siedichum. Ein wunderschönes Forsthaus, groß, mit riesem Hof, schön gelegen, oberhalb des Sees. Und auch dort gibt es eine etwas gehobenere Gaststätte. Man kann dort auch übernachten. Also dort ist schon Bedienung und so weiter gegenüber den Mühlen und so weiter auf einem etwas höheren Niveau. Man kann auch mit dem Auto direkt hinfahren. 100 Meter entfernt führt auch der Fahrradweg vorbei. Übrigens, wie fast die ganze Zeit, zwar nicht genau dem Wanderweg entlang, aber man kann dort sehr schön an einem wunderschön angelegten Fahrradweg auch mit dem Pedalen wandern. Ist eine schöne Ecke. Abwechslungsreicher Wald. Teilweise zwar auch viel mit Kiefer, wie es für diese Landschaft typisch ist, aber oft auch schöne, wunderschöne, große Laubwaldgebiete, die auch sehr, na, ich sage immer, der Wald ist gefegt, sehr sauber und sehr ordentlich sind. Wir haben zu unserer Zeit viele Pilzsucher gesehen und die haben wirklich körbeweise aus dem Wald geholt. Ich kenne mich bei Pilzen nicht so aus, ich bin nicht so ein Pilzfreund und weiß deshalb nicht, ob dieser Sandboden besonders fruchtbar ist für Pilze. Auch diese Pilzsuche haben wir auch schon in der ersten Woche in dem anderen Gebiet gesehen, der Lausitz. Und naja, vom Forsthaus sind wir dann weitergewandert um den Hammersee und wieder ein Stück die Schlaupe lang und dann nochmal um den großen Treppelsee, bis wir dann nach dem Mittag Bremsdorfer Mühle ankam. Auch die Bremsdorfer Mühle ist so in die Jahre gekommen. Gibt draußen eine Anlage, aber da hat mich wirklich vieles an die alte Republik erinnert. Also ein bisschen Kiesboden und so Art Biergarten, aber mal so ein bisschen Feinheiten mit mal ein paar Bordsteine oder solche Sachen fein abgegrenzt. Das gibt es dort alles nicht. Der Schotter geht manchmal in Rasen über. Da stehen da mal wieder ein paar Tische, ein paar Bänke. Aber es hat alles seine Reize. Der Vorteil dieser Bremsdorfer Mühle ist, dass dort gleich eine Fischerei, Flussfischerei daneben ist. Und die haben neben dieser Mühle gleich ihre Räucheröfen. Und die Mühlenbesitzer holen dort gleich die geräucherten Fische raus und verkaufen sie direkt in der Gaststätte gleich an die Kunden. Also wenn man schön Fisch, geräucherten Fisch essen will, den kann ich die Bremsdorfer Mühle wärmstens empfehlen. Man muss zu einer bestimmten Zeit kommen, es gibt nicht immer Fisch. Ich weiß nicht, ob die frühst dann die erst rausholen, die Fische, und wann die dann geräuchert werden, wie lange das dauert. Aber es war schon etwas späterer Mittag, wo die dann verkauft wurden. Diese Mühle besitzt auch noch ein Mühlrad, ein altes, was noch im Betrieb ist. Ja, aber ansonsten ein schöner Spaziergang oder eine schöne Wanderung, muss man schon sagen. Danach sind wir auf der anderen Seite der Schlaupe wieder über das Forsthaus, wo wir nochmal Kaffee getrunken haben, zurück zu unserem Campingplatz. Und wir hatten den Tag, glaube ich, so 20 Kilometer in allem. Es ist zwar auf der Karte nicht weit, aber durch diese vielen Windungen, die Seen, die die Schlaube dann durchläuft, haben viele Ecken, wo man drumherum laufen muss. So kommen doch schon einige Kilometer zusammen. Und deswegen hat es dann doch schon ganz schön Zeit in Anspruch genommen. Am nächsten Tag wollten wir eigentlich die Schlaube etwas in die andere Richtung betrachten. Und da sind wir in Richtung Müllrose gefahren. Müllrose liegt am großen Müllroser See. Da gab es ein Freibad, also wenn man vom Schärfensee kommt auf der Straße nach Müllroos, gibt es links ein Freibad und auch noch einen Campingplatz. Den haben wir angefahren, da ist auch war auch ziemlich leer, auch mit schönem Strandbad. Dort haben wir das Auto stehen lassen und sind dann auch am See erst entlang. Und dann wurde der See wieder zur Schlaube, zum kleinen Bach. Und sind dort gewandert. Die Strecke hat uns allerdings weniger gefallen. Ist zwar alles schön ausgeschildert und so weiter, aber alles sehr flach. Man läuft wenig direkt an der Schlaube. Die Wege sind mehr im Wald. Auch viel Kiefer im Wald. Also so ein bisschen langweilig. Jedenfalls haben wir uns bis zur Ragoer Mühle durchgeschlagen. Und die Ragoer Mühle, muss ich sagen, hat auch ein Mühlrad, was noch in Betrieb ist. Aber die ist schon sehr gut zurechtgemacht. Wir sind dann wieder zurückgelaufen und haben dann noch einen Abstecher nach Müllrose gemacht. Auch ein kleines, nettes, wie soll ich sagen, verschlafenes Städtchen. Haben dann nochmal im Strandbad, Café und Restaurant Seeblick, haben wir nochmal Mittag gemacht. Das wird von einem Italiener betrieben. Und dort gibt es halt wie Pizzeria und alles Mögliche, wie man es halt gewohnt ist. Ja, und am nächsten Tag ging es dann, wie ich es schon vorher erwähnt hatte, nach Eisenhüttenstadt. Ich war sehr gespannt. Natürlich habe ich mir auch schon ein bisschen was im Internet angeschaut und man gibt eigentlich im Navi die Stadt Mitte an, Stadt Innen oder wie ich es gemacht habe. Es gibt eine Stadtinformation, die uns auch empfohlen wurde und von dort sollte man auch beginnen. In der Information, man bekommt kostenlos eine Begleitbroschüre von 3-4 Blättern, wo aber nicht viel drauf ist. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Gut, wir hätten uns etwas länger drin aufhalten können und nach geeigneter Literatur, aber das war uns vorher auch nicht so bewusst. Vor der Information geht ein zweistündiger Erlebnisweg durch diese Planstadt. Also bevor ich anfange, muss ich erstmal erklären. Eisenhüttenstadt ist die größte Stadt oder die einzige Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gegründet wurde. Eisenhüttenstadt hatte in der alten Republik rund 50.000 Einwohner am Ende, wurde erbaut ab 1950, hieß zuerst Stalinstadt und wurde dann 1961 nach der Stalin-Ära in Eisenhüttenstadt umbenannt. Die Einwohner selbst nennen Eisenhüttenstadt liebevoll Hütte. Ja, und nach der Wiedervereinigung sind jetzt noch so ungefähr 27.000 Einwohner von den ehemals 50.000 über. Auch das Besondere an dieser Stadt besteht eigentlich nur aus Zuwanderern, also aus Menschen, die in den 50er, 60er Jahren zugezogen sind. Und diese Stadt hat sich halt nicht durch Eigenentwicklung in der Anfangszeit vergrößert. Es war so, dass die alte Republik viel eisenverarbeitende Industrie hatte, aber keine eisenerzeugende Industrie mehr hatte. Das war alles im anderen Teil geblieben, im Ruhrgebiet. Und so baute man dort an der Grenze zu Polen ein großes Eisenhüttenkombinat auf. Aus dem Grund, weil auch die alte Republik keine Bodenschätze in dieser Richtung hatte, wie Eisenerz und Steinkohle. Das musste von weit her herangeschafft werden. Aber wer sich da mehr mit befassen will und da mehr Interesse erweckt, ich will jetzt nicht alles erzählen, sonst gibt es da wieder eine eigene Folge eigentlich. Wenn ich darüber eine Folge machen soll, schreibt mir in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail, dann werde ich mich tiefer nochmal in das Thema eingraben. Jedenfalls die Steinkohle und der Eisenerz kam dann von sehr, sehr weit her, teilweise 1000 Kilometer aus der Ukraine. Aber nichtsdestotrotz wurde diese Stadt gebaut und man brauchte Arbeitskräfte. Und es gab in der Nähe ein Dorf namens Fürstenberg und da daneben war halt eine große Fläche, wo dieses Eisenhüttenwerk gebaut wurde, direkt an der Oder. Und daneben wurde eine große neue Stadt geplant, was auch heute noch Planstadt heißt, dieses Stadtgebiet. Es gibt heute 4 Gebiete davon. Das heißt, das sind verschiedene Abschnitte, wie die Stadt gebaut wurde. Und jedes sieht ein bisschen anders aus. Ich habe euch noch in den Infos ein paar Links zu Videos auf YouTube verlinkt. Dort ist auch einmal die Planung zu sehen auf einem Blatt, wie das mal alles aussehen sollte. Ist aber nie so extrem geworden. Vorbild war eigentlich die stalinistische Architektur. Also wer so ein bisschen Russland kennt oder Moskau, so diese Form von dieser Lomonossow-Universität und diesen riesen Prachtbauten in der Sowjetunion damals, so sollte das auch ein bisschen umgesetzt werden. Das merkt man auch dieser Planstadt heute noch an. Das wirklich besonders Schöne war, in diesem ganzen Stadtgebiet, was das größte Flächendenkmal Deutschlands ist. Ich hatte in der letzten Folge zwar gesagt Europas, aber das stimmt nicht. Es ist das größte Flächendenkmal Deutschlands und es ist wirklich ein Denkmal. Ich war ja eine Woche vor der Wahl dort. Man hat dort in diesem Gebiet nicht ein Wahlplakat gesehen. Es gibt nicht ein Werbeplakat von irgendwas. Es gibt keine so Restaurants oder kleine Imbissbuden, nirgends. Es ist alles wie beim Alten, allerdings schöner zurechtgemacht. Ich glaube, farbenfroher wie damals. Alles neu, wunderschön, Innenhöfe und nichts wird durch irgendetwas Neues, Modernes getrübt. Man geht dort wirklich 2 Stunden durch Stadtteile, wie fast, ich würde sagen, bei den Russen heutzutage. Viele Gebiete, nur viel schöner zurechtgemacht. Ich habe euch unten auch ein paar verlinkt, ein paar Bilder von mir, die ich geschossen habe. 2 Stunden reichen nicht aus, man kann dort viel mehr noch erkunden. Also mich hat es wirklich beeindruckt und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was mir halt weniger gefallen ist, ich hätte mir gewünscht, mehr Informationen dabei zu haben, aber ich hätte ehrlich gesagt auch nicht die Zeit gehabt, das so intensiv zu lesen. Und man kommt doch so an einige Höhepunkte. Für mich der Höhepunkt war eigentlich das städtische Krankenhaus, was auch heute noch Krankenhaus ist. Und das sieht wirklich, wenn man dieses wuchtige Gebäude sieht, es ist ein Riesengebäude, hat mich doch sehr an dieses besagte Lomonossow-Universität erinnert in Russland. Ich selber war noch nicht dort in Moskau oder sonst wie. Aber von Bildern her und so schon beeindruckend, gigantisch. Ich war auch mal drinnen im sogenannten Foyer, also an der Wache vorbei. Auch innen ist fast alles so erhalten worden, wie es damals gebaut wurde. Diese typischen dunkelgrünen, dunkelbraunen Kacheln an Säulen, die Wände. In der alten Republik waren so größere Scheiben immer in so Messingrahmen eingelassen und das ist alles noch vorhanden. Die Geländer sind noch so, auch da habe ich ein paar Bilder mit eingefügt. Man kann ins Rathaus gehen, auch das ist ein wunderschönes Gebäude. Eigentlich einfach und schlicht, aber doch mit so einigen Stuckarbeiten und so weiter. Auch da bin ich mal reingegangen ins Foyer mit einem riesen Mosaik-Wandbild, wie es zu den damaligen Zeiten üblich war. Das Geländer, alles so Messingfarben, alte Kronleuchter noch. Man fühlt sich wirklich in eine andere Zeit versetzt, während man diese ganze Strecke abläuft. Ich könnte da noch einiges mehr drüber erzählen, aber zum Schluss noch, es gibt dann eine Einkaufsstraße, die dann auch gebaut wurden. Auch die Straßen, alle unwahrscheinlich breit. Also man könnte eigentlich eine Autobahn durchbauen. Riesenbreite Straßen und dann vor den Häusern nochmal so 10, 20 Meter Wiese, wie so Vorgärten. Alles toll gepflegt. Also man hat auch zwischen diesen Gebäudekomplexen viel Platz gelassen für Fahrzeuge und so weiter. Dann gibt es riesige Innenhöfe, die früher mehr mit Spielplätzen bestückt war. Dort spielte sich das Leben ab. Heute stehen da auch noch riesig lange Bänke, wunderschöne. Es mutet schon richtig wie ein Park an teilweise. Und man hat dort Ruhe, obwohl dort drinnen auch Autos fahren, halt wie in einem Wohngebiet und auch abgestellt werden, aber nur sehr wenig. Und wie gesagt, man sieht halt keine Werbung. Es dürfen dort keine Satellitenschüsseln an Balkons oder Wäsche irgendwie aufgehangen werden. Sowas habe ich überhaupt nicht gesehen. Tolle Balkons an vielen Gebäuden. Fast jedes Gebäude ist etwas anders gestaltet. Diese Innenhöfe sind durch Durchgänge, die auch wunderschön gestalten sind, mit Säulen und so weiter verbunden. Wunderschön eigentlich. Und meiner Meinung nach in Deutschland auch einmalig, das zu sehen, in dieser Größe auch. Es gibt dann von der damaligen Zeit Kindergärten, die heute nicht mehr sind. Das sind Sonderschulen und so weiter. Es gibt Schulen. Auch in dem einen Video, was ich verlinkt habe aus der heutigen Zeit vom MDR. Eine Schule hatte dort 1000 Schüler. Und über 100 Lehrer, die sich teilweise in diesem Riesengebäude nicht jeder jeden kannte. Also das war schon gewaltig. Auch was da an Kindergärten und Schulen ablief, dort gab es einen richtigen Kinderboom wahrscheinlich damals. Kindergarten bis zu 120 Kinder auf einmal in einem Gebäude. Aber das könnt ihr euch in dem Film nochmal genauer anschauen. Dann halt wurde eine große Einkaufsstraße gebaut, die Lindenstraße oder Lindenallee, ich weiß es nicht mehr genau. Und das wurde auch nach schwedischem Vorbild gebaut. Man kann das auch nochmal in Dresden, glaube ich, sehen. Teilweise alle paar Meter oder alle paar hundert Meter ein etwas höheres Haus, wie so ein Hochhaus. Und dazwischen wie so Ladenzeilen, niedrige, zweistöckige, flache Gebäude, unten drinnen Läden, die auch manchmal ins zweite Stockwerk gingen. Teilweise mit Meißner Porzellankacheln, die Wände verziert, viele Springbrunnen, wie sie damals zu der damaligen Zeit so Mode waren, auch wieder sehr breit. In der Mitte gibt es ein Theater und drumherum halt viele Einkaufsläden, die auch heute noch eigentlich gut bestückt sind und nicht leer stehen. Also ich habe mich da doch schon wieder wirklich ein bisschen in die Zeit versetzt gesehen. Es war für mich ein Erlebnis. Wer mal dort in der Nähe ist, den kann ich das unbedingt raten, dort mal vorbeizukommen. Und von dieser Einkaufsstraße, wenn man geradeaus vorguckte, schaut man dann direkt in dieses große Walzwerk oder in dieses Kombinat, in dieses Alte rein, wo man auch noch von dem Hochofen und so weiter Teile sieht, wo man aber leider nicht mehr reinkommt seit letzten April. Das fand ich ein bisschen schade, das hätte mich nochmal interessiert, mal so einen kleinen Vergleich zu haben, weil ich ja schon mal vor ein paar Monaten auch in Duisburg im Nordpark war, das mal zu vergleichen, wie das dann hier war. Ja, das war schade, aber es ging halt nicht. Ansonsten bietet dann Eisenhüttenstadt auch alles Neue, ein großes Einkaufszentrum und so weiter, der moderneren Art. Aber wer dort mal ist, sollte sich die Planstadt mal anschauen und soll ruhig einen ganzen Tag sich Zeit nehmen, denn es lohnt sich. Wir hatten natürlich auch wunderschönes Wetter, das hat natürlich auch viel zu sagen, dadurch konnte ich viele gute Fotos machen. Ja, zu Mittag gegessen haben wir ganz im Stile der alten Republik, im sogenannten Aktivist. Der Aktivist war sozusagen eine Kneipe, wo auch heute noch so eingerichtet ist, ist auch noch Selbstbedienung. Allerdings muss ich sagen, da haben sie es dann nicht mehr so genau drin gehabt. Dort ist dann auch schon mal von bestimmten Cola-Sorten und anderen Biersorten ein bisschen Werbung zu sehen. Aber es gibt dort Bereiche in dieser Gaststätte, wo reservierte Plätze sind und wo die Tische so wie damals eingedeckt sind und auch die Möbelstühle dran stehen, wie es zu damaligen Zeiten halt war. Und auch das Essen erinnerte mich doch sehr an die alte Zeit. Also wie gesagt, der Aktivist kann man gut essen, allerdings Selbstbedienung, wie es auch zur damaligen Zeit viel der Fall war. Wenn die Arbeitskräfte fehlten zur Bedienung, wurde halt Selbstbedienung gemacht. Und das gab es in der alten Republik eigentlich ziemlich oft. Ja, das war auch wieder ein Tag, der mir sehr gefallen hat. Und wie gesagt, ich kann euch nur raten, da mal vorbeizuschauen, wenn ihr in dieser Ecke seid. Ja, Eisenhüttenstadt hat sich auch bis Hollywood rumgesprochen. Und so kam es, dass vor ein paar Jahren auch Tom Hanks Eisenhüttenstadt besuchte, weil er davon gehört hatte und er interessiert sich für Geschichte anderer Länder und hat dort auch einen himmelblauen Trabant geschenkt bekommen, den er mit nach Hollywood genommen hat, den er auch dort gefahren hat. Ich habe euch da auch mal ein Video in den Shownotes verlinkt, wo er zu sehen ist. Und seitdem geht in Eisenhüttenstadt der Spruch rum: Hast du Hollywood mal satt? Komm nach Eisenhüttenstadt. So, an einem nächsten Tag sind wir dann in Richtung Wirchensee gefahren. Das ist das andere Ende gegenüber von Mühlrose. Da fängt das Schlaubetal an und das andere Ende ist der Wirchensee. Und da haben wir auch noch mal eine Runde gedreht. Waren auch noch mal so eine Stunde, anderthalb. Haben auch ein paar Geocaches eingesammelt. Und naja, gut. Einige haben wir gefunden, einige nicht. Ich bin immer der Meinung, ich suche 10 Minuten einen Cache. Wenn ich nach 10 Minuten nicht gefunden habe, gehe ich weiter. Ich bin auch nicht der Typ, der dann diesen Code hier ausliest und dann sich genau geben lässt. Wenn er nicht leicht zu finden ist, umso okay. Ich muss nicht jeden Cache finden. Ich bin da nicht so ein Wilder. Ich trage auch nicht jeden Cache bei Geocaching.com ein. Also ich habe schon viele gemacht, die ich entweder aus Faulheit oder danach vergessen habe, die einzutragen. Davon, von diesen Caches war auch wieder einer dabei, so eine Pavillonhütte mit so vielen Ecken, Kanten, Leisten und wo der überall sein konnte. Zudem lag noch ein toter junger Fuchs dann dort drinne, was auch mächtig gestunken hat. Gut, so ungefähr auch wieder Promenadenweg um den ganzen See. An den Seiten außen ein bisschen Erhöhung, ein paar Hügel. Es gibt ein Hotel, was aber schon eine sehr gehobene Preisklasse ist. Und naja, so 3-4 Essen nur, aber die vom Feinsten und ziemlich teuer angeboten haben. Uns fehlt dann halt von das Stück von der Bremsdorfer Mühle bis zu diesem Wirchensee. Das Stück haben wir nicht gemacht. Und dann haben wir noch nicht gemacht von der Ragower Mühle bis zur Gaststätte Kupferhammer. Also da, wo auch unser Campingplatz war, das Stück haben wir nicht. Aber auch so betrachtet ist nicht so schön wie diese zwei Teile, die wir bewandert haben. Wie gesagt, am Wirchensee kann man eine schöne Runde laufen, im Hotel nochmal essen, aber mehr ist dort auch nicht. Und halt noch vom Wirchensee bis zur Bremsdorfer Mühle, den Abschnitt haben wir auch nicht gemacht. Da kann ich nicht sagen. Also insgesamt ist das Schlaubetal 28 Kilometer lang, geht auch durch Totalreservate und so weiter. Und wie gesagt, viele Seen, viel Wasser links und rechts der Schlaube auch. Alles haben wir halt nicht gemacht. Was wir noch gemacht haben, war nochmal eine Fahrradtour. Wir kommen am Campingplatz, konnten wir uns Fahrräder ausleihen. Das haben wir auch getan. Sind dann nochmal ein paar Kilometer mit dem Rad gefahren, sind auch nochmal zu dieser Ragower Mühle gefahren. Haben dort noch einen kleinen Imbiss eingenommen, zurück zum Zeltplatz. Und da habe ich mir dann nochmal mein GPS-Gerät geschnappt. Bin auf geocaching.com, weil ich mal Nachmittag so ein bisschen Langeweile hatte, wollte doch mal ein paar Caches noch holen. Und da habe ich entdeckt, dass es um den Schärfensee, also um diesen ganzen Campingplatz und Bungalowdorf drumherum, eine Geocaching-Runde gibt, die sich auch Schärfensee nennt. Und die beinhaltet 17 Caches. Und man kann da auch einen Bonus sich noch holen und so weiter, aber da kenne ich mich nicht so aus. Und da habe ich gedacht, letzte Woche hast du das Event mit dem Wasserski gehabt, machst du doch mal ein Geocaching-Event für dich selbst. Holst an einem Nachmittag mal alle 17 Caches. Gesagt, getan, noch Mittag gegessen in der Mühle und von da ging es dann auch los. Und die ersten waren alle ziemlich gut und schön, war wirklich einfach. Und vor allem die Koordinaten waren sehr genau. Also ich gehe da auf Koordinaten und dann suche ich wirklich die Gegend ab, ohne da irgendwo eine Lösung mir zu holen oder sonst was. Und ich muss sagen, das waren manchmal mitten im Wald Bäume, aber die Koordinaten waren so genau, dass wirklich an diesem Baum in einem Astloch oder sonst was der Cache dann hing. Und wir haben da ziemlich zügig einige geholt. Also wie gesagt, wir haben fast alle geholt, außer zwei haben wir nicht gefunden. Ich habe so ungefähr 2 Stunden gebraucht dafür oder 2,5. Enden tut die ganze Runde wieder am Eingang, fast am Eingang vom Campingplatz und war für diesen Tag dann zufrieden. So ging dann auch unser Urlaub langsam zu Ende. Wir haben dann gepackt und am Freitag ging es dann zu einem großen Orientierungslauf-Event, von dem ich aber heute nicht mehr erzähle, sondern beim nächsten Mal, denn ich glaube, es wird langsam Zeit. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Empfehlt mich weiter, wenn ihr könnt. Kommt beim nächsten Mal rein. Ich habe einige Folgen in Planung, wo ich jetzt nicht nur monatsweise, wo ich vielleicht auch mal noch eine Folge im jeweiligen Monat rausbringen werde. Es geht ein bisschen um Technik. Vielleicht hört ihr mir da auch mal zu, ist mal was anderes. Aber als nächstes werde ich wahrscheinlich die Folge über die Kartenarbeit im Orientierungslauf rausbringen. Und da werde ich auch noch über das Wochenende, was folgte, erzählen. Also, bleibt schön gesund bei diesem Wetter. Es wird ja immer kälter. Und es ist auch nicht so angenehm, der Herbst jedenfalls noch nicht. Die Bäume werden langsam bunt. Ich verbleibe. Bis bald im Wald. Euer Jens. Tschüss, bis zum nächsten Mal.